Upsala, was ist denn mit der Technik los? Macht dir nichts. Herzlich willkommen beim LoRa-Magazin, immer Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr. Was haben wir heute für Sie vorbereitet? Atomkraft, eine Renaissance? Unverfroren. Gestern gab es ein Gespräch mit Raimund Kamm dazu. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Gesprächs. Und am Ende eine kleine schräge Szene dazu. Dann zum Thema frühkindliche Fortbildung, die Stiftung Kinderforschen und ein Kommentar von Xaver Stich. Und wie immer am Donnerstag unsere Kategorie KI, kooperieren oder ignorieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Moritz Fitzek und wünscht Ihnen eine informative Sendung. Und heute beginnen wir mal wieder mit den Nachrichten.
Bei LoRa München.
Hier sind die Nachrichten. Offenbar gab es einen Zwischenfall in der Ostsee. In der Ostsee soll es zu einem Zwischenfall zwischen einem Hubschrauber der Bundeswehr und einem russischen Schiff gekommen sein. Die Besatzung des russischen Schiffes habe mit Signalmunition geschossen, verbreitete dpa am Mittwoch unter Verweis auf ungenannte Quellen in Brüssel. Der Hubschrauber sei zur Aufklärung unterwegs gewesen, warum und wie weit er sich dem Schiff genähert hat, blieb unklar. Zuvor hatte Außenministerin Annalena Baerbock von Bündnis 90 Die Grünen den Vorfall am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel kurz erwähnt. Details nannte sie nicht. Baerbock kündigte dabei auch an, dass die Überwachung von Pipelines und Datenkabeln in der Ostsee verstärkt werden soll. Grund sei die angebliche Zunahme von sogenannten hybriden Angriffen, die von Russland und seinen Verbündeten ausgingen. BayWa-Konzern will 1300 Stellen streichen. Der in einer tiefen Krise steckende Münchner Mischkonzern BayWa will im Zuge seiner Sanierung 1300 Stellen streichen. Das soll hauptsächlich die zentrale Verwaltung treffen, die damit rund 40% ihrer Stellen verlieren soll, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Von den gut 400 Standorten sollen 26 geschlossen, das Auslandsgeschäft durch Verkäufe internationaler Beteiligungen schrumpfen. Das Kürzungsprogramm hat die Unternehmensberatung Roland Berger ausgearbeitet. Die BayWa ist unter anderem der größte deutsche Agrarhändler. Der Konzern spielt eine bedeutende Rolle für Landwirtschaft und Lebensversorgung im Süden und Osten von Deutschland. Wahlkampf. Grüne mit großem Budget. Für den anstehenden Bundestagswahlkampf haben Bündnis 90 Die Grünen nach aktuellem Stand ein so großes Wahlkampfbudget wie keine andere Partei. Das berichtete das Magazin Focus am Mittwoch unter Berufung auf Anfragen an 8 der im Bundestag vertretenen Parteien. Die Grünen-Parteienzentrale plane mit einem Wahlkampfbudget in der gleichen Größenordnung wie im Wahljahr 2021, als es bei 19 Millionen Euro lag. Die CDU habe nach Parteiangaben noch keinen Beschluss zum Wahlkampfbudget gefasst. 2021 hatte sie rund 20 Millionen Euro zur Verfügung. Die SPD plane mit rund 15 Millionen, die Linkspartei mit 6,8 Millionen und das BSW mit 4 Millionen Euro. CSU, FDP und AfD machten laut Focus keine Angaben. Sachsen. CDU und SPD einig. In Sachsen haben sich CDU und SPD auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, und der sächsische SPD-Vorsitzende Henning Hohmann stellten den Vertrag am Mittwoch gemeinsam mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Christian Hartmann und Sozialministerin Petra Köpping, SPD, in Dresden vor. Die schwarz-rote Minderheitsregierung will unter anderem Zahlungen für die Pensionen von Beamten kürzen. Zudem sollen andere ausreisepflichtige Personen Sachsen schneller verlassen müssen. CDU und SPD haben sich außerdem auf eine Grenzpolizei und ein verpflichtendes Vorschuljahr geeinigt. Fall Dramé. Verteidigung fordert Freispruch. Zum Ende des Prozesses um die tödlichen Polizeischüsse auf einen 16-jährigen Geflüchteten in Dortmund haben die Verteidiger der angeklagten Beamten die angebliche Rechtsmäßigkeit des Einsatzes betont. Die 5 Angeklagten seien freizusprechen. So die Forderung in den Schlussplädoyers vor dem Landgericht Dortmund am Mittwoch. Im August 2022 war Mohamed Dramé von 5 Schüssen aus der Maschinenpistole eines der angeklagten Polizisten getroffen worden. Am Montag hatte bereits die Staatsanwaltschaft einen Freispruch gefordert. Das Urteil soll am 12. Dezember gesprochen werden. Und das waren die Nachrichten bei Lora München.
Lora München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Im gestrigen Magazin kam Raimund Kamm über die absurden Forderungen nach einer Renaissance der Atomkraft zu Wort. Heute noch den gestern nicht mehr gesendeten Ausschnitt aus dem Interview, in dem es unter anderem um EEE geht.
Wir haben alle Techniken, alle, die wir brauchen, um uns sauber mit Energie zu versorgen. Und wir müssen diese Techniken vernünftig verbinden, sodass sie auch preiswert genutzt werden können und können sie einsetzen. Wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben Biomasse, wir haben Wasserkraft, wir haben Batterien, wir haben Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen. Wir können das alles machen und diese Techniken werden noch kontinuierlich weiter verbessert und effizienter. Und dann soll man nicht eine politische Diskussion über Atomkraftwerke, die völlig abwegig sind, wir haben es besprochen, führen, sondern sollte wirklich sagen, was machen wir denn in Bayern, um mit Windkraft und Sonne und Verbundnetz und Speichern und sauber und preiswert mit Strom zu versorgen.
Und am besten insgesamt weniger verbrauchen, sprich Energieeffizienz, weil das wäre noch das viel, viel Bessere, was man machen kann.
Ja, wir haben früher immer gesagt EEE. Einsparen, Effizienz, erneuerbar. Mit meinen Einsparappellen, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, tue ich mich zunehmend schwer. Ich sehe, es passiert ja nichts. Ich rede seit 30, 40 Jahren über Einsparen und Effizienz und die Leute kaufen immer dickere Autos, heizen zum Fenster raus, sanieren ihre Häuser nicht ausreichend und. Den Appell kann man weiter sagen, aber wir müssen als Staat dafür sorgen, dass die Wirtschaft die Vorgaben kriegt, dass sie wirklich wirtschaftlich arbeitet und das geht hauptsächlich über den Preis. Wenn eben bestimmte Dinge teuer werden, also beispielsweise CO2 mit einer Abgabe belegt wird, dann gibt es, das können wir ja immer in der Statistik sehen, wenn der Gaspreis hochging, dann wurde weniger Gas verbraucht und somit entstand auch weniger CO2 an der Stelle. Also wir müssen über den Preis reden und ich fordere weiterhin vehement, dass die Umweltverschmutzung bepreist wird und andererseits das Geld, was dadurch eingenommen wird, in Form eines Klimageldes pro Kopf an die Menschen zurückgegeben wird. Dann haben diejenigen, die wenig Geld verdienen, kriegen dann genauso viel zurück wie diejenigen, die viel Geld verdienen.
Also sowas wie Zuckerbrot und Peitsche.
Naja, ich will es gar nicht so hart formulieren. Ich will sagen, die Menschen müssen selber Verantwortung übernehmen. Und wenn ich weiß, wenn ich jetzt ein dickes Auto fahre oder viel Auto fahre oder in Urlaub fliege, ja, dann kostet es eben was. Punkt. Ich hoffe, dass in unserem Land mehr Menschen auch wieder darauf pochen, dass überprüfbare, wissenschaftlich haltbare Argumente zählen und nicht so der letzte Blödsinn. Was ich vor ein paar Tagen gelesen habe, was der CDU-Politiker Spahn über Wärmepumpen gesagt hat, das denke ich mir, Leute, geh doch erstmal zurück auf die Schulbank. Dir fehlt ja ein Grundwissen. Und solche Leute sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei. Und der hat über Wärmepumpen daher schwadroniert. Und wenn der Söder über Atomkraftwerke schwadroniert und sagt, man könnte demnächst mit Atomkraftwerken den Atommüll beseitigen. Ja, solche Leute muss man vom Hof jagen. Vom Hof jagen. Es kann doch nicht angehen, dass den Menschen, der Normalbürger befasst sich nicht mit Kernphysik, und es kann doch nicht angehen, dass denen dann so ein Blödsinn vorgelogen wird.
Ja, das sind die alternativen Fakten und die wird es jetzt in Zukunft auch wieder öfter und in verstärktem Maße geben.
Ja, aber kämpfen wir für die Aufklärung, die wir vor Jahrhunderten in unserem Land hatten, und kämpfen wir dafür, dass das auch in der politischen Diskussion wieder gilt.
Soweit Raimund Kamm im Interview mit Peter Lehmann zu Vorstellungen unserer verantwortungslosen Entscheidungsträger zur Energiepolitik.
Lora München auf der 92.4.
Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
In vielen Bildungsstudien schneiden Kinder aus Deutschland gegenüber anderen Staaten vergleichsweise schlecht ab. Die Stiftung Kinderforschen versucht, durch die Förderung von ErzieherInnen dem entgegenzuwirken. Wir sprachen mit Ute Krümmel von der Stiftung und wollten erst einmal wissen, was diese Institution eigentlich ist und macht.
Die Stiftung Kinderforschen ist eine große Bildungsinitiative im frühkindlichen Bereich. Das heißt, wir entwickeln und bieten Fortbildung und Materialien mit Praxisideen im Bereich der MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, für die Domänen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, und das alles mit einer Ausrichtung hin für eine gute, nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft. Wir unterstützen und begleiten Pädagoginnen und Kita-Leitungen und Pädagoginnen in den Horten, die eben mit diesen Kindern im Alter von 3 bis 10 Jahren arbeiten. Und wir unterstützen diese Fachkräfte dort beim Entdecken, Forschen und Lernen, um eben das auch mit den Kindern gut umzusetzen, um die Kinder gut bei ihrem Entdecken und Forschen und Lernen zu begleiten. Wir machen das gemeinsam mit ca. 200 regionalen Netzwerkpartnern, die eben jeweils in ihren Regionen, also bundesweit verteilt in ihren Regionen, Trainerinnen und Trainer für die Stiftung akquirieren. Wir qualifizieren diese Trainerinnen und Trainer, sodass sie gut gerüstet in den Regionen die Pädagoginnen fortbilden können. Darüber hinaus haben wir aber auch eine digitale Lernplattform, wo die Pädagoginnen und Kita-Leitungen Angebote finden, Online-Kurse, Webinare, moderierte Kurse, an denen sie eben bei den Online-Kursen zu ihnen angenehmen Zeiten teilnehmen. Bei den Online-Kursen sind sie ganz frei im eigenen Lernen.
Aber die ersten, wo Kinder lernen, sollten doch die Eltern sein, von denen sie lernen. Für was braucht's die Stiftung überhaupt?
Die Kinder lernen natürlich erstmal zu Hause, das ist klar. Auch die Eltern können die Kinder gut beim Entdecken und Forschen unterstützen. Aber dann ist ja die erste Bildungsinstanz sozusagen, die Kinder erreichen, die Kita. Und es ist gut, wenn sie dort früh ankommen, früh mit anderen Kindern zusammentreffen und auf gut ausgebildetes, qualifiziertes Personal treffen, dass sie eben gut in ihrer Neugier unterstützen können, ihre Fragen, forschende Haltung befördern können, ihre Basiskompetenzen, eben die Sprache, wie das Miteinander mit Gleichaltrigen, sich in der Gruppe einfügen, auch mal einer komplexeren Frage gezielter nachgehen. Das können eben gut qualifizierte pädagogische Fachkräfte. Und deshalb ist ein früher Kita-Besuch eigentlich sehr, sehr sinnvoll.
Aber es ist ja so, oft ist gar kein Kita-Platz erreichbar, beziehungsweise die sind ausgebucht oder sie sind vielleicht auch nicht ganz so toll qualifiziert. Was können denn Eltern zum Beispiel tun?
Eltern können genauso, wie wir es für die Pädagoginnen vorschlagen, auch Augen aufhalten, Ohren offen halten für die Fragen und Interessen ihrer Kinder. Denn MINT ist überall und Kinder, das wissen Mütter und Väter nur zu gut, haben unendlich viele Fragen. Sie sind neugierig, sie wollen die Welt verstehen, sie wollen selber klarkommen in dieser Welt, sie wollen Wissen erwerben, aber sie wollen zunächst mal einfach auch ihre Sinne schulen. Also ganz junge Kinder sind ja ganz neugierig, immer Neues zu sehen, Neues zu ertasten. Kosten zu erfüllen. Und das sind die ersten Forschungsaktivitäten oder Entdeckungsaktivitäten natürlich.
Dass zum Beispiel Kinder alles in ihren Mund nehmen und schauen, wie schmeckt es. Das ist zum Beispiel eines der Dinge, wo man natürlich auch aufpassen muss, was alles im Mund nehmen. Und dann dadurch schon was lernen oder einfach begreifen, sprich anfassen. Weil bevor man das auf die rationale Ebene hebt, muss man Dinge, wenn man die direkt begreifen kann, dann ist es ja auch schon ganz was Wertvolles und später geht es dann eben immer weiter in abstraktere Ebenen.
Diese erste Phase, also dieses intensive Entdecken mit allen Sinnen, da können Eltern ganz viel unterstützen, indem sie die Kinder darin signalisieren, das ist toll, was du da machst. Weiter, was siehst du da, was fühlst du? Das auch sprachlich zu unterstützen, ist immer sehr, sehr wichtig, dass die Kinder auch ihre Entdeckungen möglichst in Sprache fassen. Das ist also im Alltag jederzeit möglich. Wie gesagt, also naturwissenschaftliche Phänomene, technische Phänomene, die Kinder ja auch sehr faszinieren. Davon ist die Kinderwelt genauso umgeben wie unsere Welt. Und dafür offen zu sein und den Kindern Raum zu geben, wie darin zu unterstützen, da sich intensiv mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen, das können Eltern ganz wunderbar.
Es ist aber dann doch so, dass bei den diversen Studien, die da durchgeführt werden, um das irgendwie zu quantifizieren und qualifizieren, wie es da ausschaut, dass dann ein erheblicher Teil der Kinder, es gibt da unterschiedliche Studien und unterschiedliche Prozentzahl, aber so ein Viertel ist ja mal so eine Hausnummer, relativ schlecht abschneiden. Warum ist das so?
Ist nicht bei allen Kindern gleich. Wir haben in Deutschland immer noch einen großen Unterschied entsprechend der Voraussetzungen in den Herkunftsfamilien. Und eben weil in vielen Familien eine frühe Unterstützung, sprachliche Begleitung der Kinder eben zu wenig passiert. Und das schafft dann eben die Schule nicht in diesen nur 4 Jahren. Deshalb, ich wiederhole das nochmal, ist ein früher Kita-Besuch sehr, sehr wichtig, um von früh an möglichst diese Ungleichheiten, die es aufgrund der Herkunftsfamilien, der Unterschiede gibt, gut ausgeglichen werden. Dass man dort dann wirklich eine Chancengerechtigkeit herstellt, dafür ist ein früher Besuch einer Bildungseinrichtung sehr, sehr wichtig. Andere Länder schaffen das. In Deutschland ist diese Abhängigkeit des Bildungserfolgs von den Herkunftsfamilien sehr, sehr stark ausgeprägt. Diesen Zusammenhang gibt es so stark nicht in anderen Ländern. Und das liegt unter anderem daran, dass dort Kita-Besuche selbstverständlicher sind von früh auf.
Frühe Bildung hilft weiter. Oder was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, so ungefähr.
Ja, das würde ich so nicht sagen. Also glücklicherweise können wir tatsächlich alle, also Hans kann lernen bis ins hohe Alter. Also eigentlich stimmt dieser Spruch nicht mehr. Das weiß man aus der neurowissenschaftlichen Forschung. Unsere Gehirne lernen bis ins hohe Alter. Also das stimmt eigentlich nicht so ganz. Wir denken, dass die Pädagoginnen, von denen haben wir eine klare Evaluation, ein klares Feedback, dass sie sich gestärkt in ihrem Alltag fühlen, dass sie sich sicherer fühlen im Unterstützen eben dieser MINT-Aktivitäten der Kinder. Sie fühlen sich da sicherer. Sie kommen ja auch aufgrund ihrer Ausbildung, sind sie in diesen naturwissenschaftlichen, technischen, informatischen Fragestellungen nicht so sicher und fühlen sich dann sicherer, mit den Kindern da in Aktivitäten zu gehen, dank unserer Fortbildung und unserer Materialien.
Eines der Dinge ist ja, also wie gesagt, dass die Eltern möglichst vielfältige Tätigkeiten mit ihren Kindern unternehmen, auch wenn sie selber vielleicht nicht das Bildungsniveau haben, was sie gerne ihren Kindern angedeihen würden. Aber das können ja zum Beispiel auch Museen, aber die kosten auch zum Teil ganz schön viel Geld oder Ausstellungen oder sonstige Veranstaltungen. Müsste da nicht generell das für Kinder bis zu einem gewissen Alter automatisch kostenfrei sein?
Das wäre sicherlich wünschenswert.
Entschuldigung. Soweit Ute Krümmel von der Stiftung Kinderforschen. Nur in 3% der Kitas wird in Bayern die Quote für Fachpersonal erreicht. Gut, dass es Institutionen gibt, die sich der Problematik durch entsprechende Fortbildungsmaterialien annehmen. Mehr Informationen im Internet unter stiftung-kinder-forschen.de. Zu dem Thema folgt nun noch ein Kommentar von Xaver Stich.
Das ist schon ein bizarres Bild. Mitten im Garten einer Kindertagesstätte im oberbayerischen Königsdorf. Nein, es ist weder ein Zigarettenautomat noch ein Hochspannungsmast, der da mittels eines veritablen Jägerzauns weggesperrt wird von den lieben Kleinen. Es ist, man mag es kaum glauben, ein kerngesunder Apfelbaum, den man hier abschirmt von der unberechenbaren Rasselbande. Was der unbedarfte Zeitgenosse auf den ersten Blick als Schildbürgerstreich verortet, entpuppt sich bei genauerer Analyse als angemessene, ja zutiefst plausible Ordnungsmaßnahme. Wo kämen wir denn hin, wenn ein Baum einfach so im Garten steht, ohne Zaun drumrum? Der Baum ist nicht normgerecht. Er verstößt gröblich gegen die deutsche Industrienorm, DIN 1176 für Spielgeräte. Und hier auf dem Grund und Boden einer Kita sind halt Bäume potenzielle Spielgeräte. Und insofern muss man die Bäume vor den Kindern und die Kinder vor den Bäumen schützen. Ganz einfach, oder? Aber was will man nun genau schützen? Vielleicht die Kinder vor zu viel selbstgefährdender Bewegung oder die Apfelbäume vor unsachgemäßem Ernten unreifer Früchte? Begeben wir uns also auf die Suche nach Antworten in das sorgsam strukturierte Geflecht der einschlägigen DIN-Norm 1176. Es geht um den sogenannten Fallbereich. Warum kommen wir nicht gleich darauf, dass es normierungswütigen Bürokraten nicht ums Kraxeln, Klettern und Hangeln geht, sondern ums Fallen, genau genommen ums Runterfallen? Warum ist uns das nicht gleich eingefallen? Folgt man dem einschlägigen Paragraphen, dann müssen Bäume bis zu einer Höhe von 60 Zentimetern nicht geschützt werden. Bei einer Höhe bis zu einem Meter nur dann, wenn der Boden ungeeignet ist, also zum Beispiel geteert. Ab einem Meter 50 wird es dann allerdings richtig riskant. Der, Zitat, Fallbereich muss entweder mit Holzschnitzel, Korngröße 5 mm bis 30 mm oder Rindenmulch, Korngröße 20 mm bis 80 mm oder Sand, gewaschen oder synthetischen Fallschutzplatten nach DIN Norm 1177, Zitat Ende, bedeckt werden. 1177? Aha. Die aufmerksame Hörerin hat es sofort bemerkt. Auf die Norm 1176 folgt die Norm 1177. Logisch. Wenn die nicht erfüllt wird, kommt der Jägerzaun. Im Buchheim-Museum am Starnberger See ist übrigens ein DIN-gerechter Baum zu besichtigen. Ein Künstler hat ihn nach fundierter Beratung von TÜV-Mitarbeitern samt genormter Bodenplatten wohl auch als Anschauungsexemplar für die Landschaftsgärtner von Kitas ins Museum gestellt. Physiognomisch changiert er zwischen einem Kleiderständer beim Trachtendiscounter und einer abgewickelten Requisite aus der Rocky Horror Picture Show. Zum Klettern ist der Baum jedenfalls nicht geeignet. Insofern erfüllt er seine Funktion, sowohl im Museum als auch im Kindergarten.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Wir beginnen um 16 Uhr mit 4Q. Das Thema: Endlich ist das Jahr rum. Um 17 Uhr: Sag was, Geek Talk, Folge 268. In dieser Ausgabe sprechen Matze und Pepe über das Silent Hill 2 Remake, das Ende des letzten Mario Kart 7 Servers, GOG Klassiker, Joker 2 und den Xbox Handheld. Hört rein! Um 18 Uhr folgt wie immer das Lora Magazin mit aktuellen Themen und Meinungen. Um 19 Uhr dann Lora Kultur mit Thilo. Am Nikolaustag führt sie Lora Kultur zu zwei Ausstellungen mit sehr politischem Inhalt in München. Um 20 Uhr München liest ein Buch. Von 21 Uhr bis 24 Uhr hören Sie uns auf DAB Plus und im Livestream. Von 21 bis 22 Uhr ist dann erstmal Kabarett und Kleinkunst. Und von 22 bis um Mitternacht folgt dann Time for Jazz mit Boris Ruge. Schaltet ein!
Wer
werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Werbung bei LoRa.
Am Dienstag, den 7. Januar 2025, gedenkt der Bund für Geistesfreiheit München den Opfern des Terroranschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Im Münchner Rationaltheater treten am 10. Jahrestag des Anschlags der Kabarettist Hage Butzko, der Karikaturist Michael Heininger und der Musikkabarettist André Hartmann auf. Dienstag, 7. Januar im Rationaltheater Klein-Hesselohe Straße 18. Los geht's um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei LoRa. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radiohören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Es ist wieder Donnerstag und drum folgt jetzt wieder unsere Donnerstagssendung KI, kooperieren oder ignorieren.
KI, kooperieren oder ignorieren. Die generative Sendereihe über künstliche Intelligenz. Eine Sendung von David Westphal für Radio LoRa München, gefördert von der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien.
Hallo und herzlich willkommen zu Kooperieren oder Ignorieren. Mein Name ist Fabian Eckstedt, ich übernehme heute für David Westphal und wir stellen uns wieder die Frage, kooperieren oder ignorieren? Und zwar bei KI, also künstliche Intelligenz. Wir alle setzen KI ein. Wir persönlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich, alle? Naja, zumindest indirekt wird es uns alle wohl betreffen. Doch wo stehen wir in dieser Frage aktuell in der Arbeitswelt? Also in unserer Umwelt, im Arbeitsalltag, im Arbeitsleben? Hier kommt mit der künstlichen Intelligenz bzw. mit Systemen, die auf Methoden der Datenverarbeitung zurückgreifen, die allgemein als KI bezeichnet werden, eine Veränderung auf uns zu, die Chancen und Risiken mit sich bringt. Bringt KI dem Menschen und Gemeinwohl einen Nutzen? Eine große Frage, und das hängt wohl auch massiv an den Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen sind, wer profitiert von den Gewinnen? Wie wird mit den erzeugten Daten umgegangen und wer hat Zugriff darauf? Und wie und von wem werden die teils neu entstehenden ethischen Probleme gelöst? Also große Fragen, und zu diesen großen Fragen haben wir uns einen gut eingearbeiteten Interviewpartner aus der Arbeitswelt eingeladen, und zwar Mike Rose-Hering. Hallo.
Ja, auch hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir das Thema hier bearbeiten. Denn es wird jede und jeden in Deutschland treffen. Jeder und jeder, der berufstätig ist, aber auch jeder wird indirekt davon betroffen sein.
Ja, du kannst das ganz gut beurteilen, denn du warst schon länger damit beschäftigt, als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender in einem Softwarehaus im Finanzdienstleistungssektor. Ein großes Unternehmen mit 5000 Arbeitnehmenden und Verprobungen auf vielfältige Art, was KI angeht, und auch erste produktive Anwendungen habt ihr gemacht. Ja, was ist das in der Arbeitswelt? Wie war der erste Moment, als dir das begegnet ist, KI?
Ja, der erste Moment, als mir KI begegnet ist, war schon vor etlichen Jahren, als KI noch gar nicht so populär war. Da haben wir uns überlegt, dass wir Anfragen von unseren Kunden haben zu den vielfältigen Produkten und dass das Annehmen der Fragen, das Beurteilen der Fragen, das Verteilen der Fragen sehr viel Ressourcen bindet. Schon an der Stelle Ressourcen bindet, dass jemand entscheiden muss, kann die Frage von dem Fragenden beantwortet werden, wenn er in einem Handbuch auf einer bestimmten Seite schaut, wer ist denn der Spezialist dafür? Und für dieses sogenannte Dispatching wurde das genannt, wurde bei uns die erste KI-Anwendung eingeführt. Das heißt, wir haben eine ganz frühe KI mit unseren Handbüchern trainiert und die KI sollte dann auf die Anfragen eingehen können. Darauf wurde das dann auf schriftliche Anfragen umgestellt, auf Mails, weil KIs damals mit gesprochenem Wort noch nicht so gut klarkamen. Und das war der erste Berührungspunkt. Die KI war nicht intelligent genug und nach einer gewissen Zeit musste das Projekt eingestellt werden.
Also es wäre so ein klassischer Chatroboter gewesen, nur da noch mit E-Mail.
Richtig, da noch schriftlich, weil ja, gesprochenes Wort ging zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Mhm. Ja, und dann, nach dieser ersten Erprobung, ging es ja wohl weiter, denn ihr habt KI eingeführt.
Ja, KI wurde und wird bei uns eingeführt. Es hat zwei Zielrichtungen. Einmal Richtung Kunden. Die Kunden erwarten das und die Kunden erhoffen sich da sehr hohe Produktivitätssteigerungen und wollen am Markt bestehen und KI ist in und modern. Und die zweite Richtung sind interne Anwendungen. Das heißt, wie gehen wir mit dem Thema um wie Wissensmanagement? Wo findet sich denn was? Wie verbessern wir die Kommunikation, also effizienter mit Mails umgehen, Meetings dokumentieren im Teams? Und wie kann man die Vereinbarungen, die man in Teams trifft, automatisch dokumentieren und kontrollieren? Und ein anderer sehr großer Punkt ist das Thema Softwareentwicklung. Wie kann man schneller entwickeln? Wie kann man schneller testen? Wie kann man produktiver werden?
Das sind jetzt ganz große Überblicke. Gibt es denn ein konkretes, praktisches Beispiel, was es vielleicht ein bisschen greifbarer macht?
Ja, da gibt es ein gutes Beispiel, was viele Menschen kennen werden. Das ist das Thema MS Office. Also dieses MS Office-Paket, was mit Word anfängt, über Outlook, über Excel. Da gibt es bei Microsoft den sogenannten MS Copilot. Und das ist eine Anwendung, die in das gesamte Office-Paket integriert ist und den Anwender, die Anwenderin unterstützen soll. Also vom Teams für Videokonferenzen, wo mitgeschnitten wird und verschriftlicht wird, was jeder so sagt, übers Outlook, wo das Mailing unterstützt wird, bis zum Excel und PowerPoint, wo man Auswertung erstellen kann, PowerPoint automatisiert erstellen kann. All das macht dieser Copilot und da haben wir einen sehr großen Pilotversuch gemacht.
Also ihr wart von Microsoft ein Co-Pilot-Partner in dem Fall.
Ja, das ist richtig. Wir waren einer der wenigen, weiß gar nicht so wenige, aber ein früher Erstanwender und haben ein langes, mehrmonatiges Projekt gehabt.
Jetzt habt ihr praktisch den ersten KI-Einsatz auch als Pilotprojekt gehabt. Haben sich denn da schon Chancen und Risiken für den KI-Einsatz oder beziehungsweise Herausforderungen und Risiken des KI-Einsatzes ergeben und vor allem für dich, denn du warst nicht nur als Produktivkraft eingesetzt, sondern als stellvertretender Betriebsratsleiter, Vorsitzender.
Ja, das ist richtig und wir haben gleich von Anfang an darauf geachtet, zwei Botschaften. Die erste Botschaft ist, wir sind keine Maschinenstürmer, wir wollen die neuen Technologien sinnvoll einsetzen, aber dazu muss es geregelt werden, das heißt, wie setzen wir sie ein? Und die zweite Botschaft war und ist immer noch an die Arbeitnehmer, Arbeitnehmenden, sei ganz vorne mit dabei, nicht ignorieren, mitmachen, gestalten. Und das Gestalten und Mitmachen, das wollen wir regeln.
Ja, das wollt ihr regeln. Für das Unternehmen gibt's ja vielleicht andere Ziele. Was für Vorteile verspricht sich denn das Unternehmen oder hat es sich versprochen von der Einführung einer KI?
Das ist richtig. Wir sind da so ein bisschen geschoben worden. Einmal vom Markt. Die Kunden verlangen es, weil sie am Markt sehen, dass das jeder hat. Das ist natürlich auch so ein Hype. Jedes Produkt hat jetzt KI. Da müsst ihr das doch auch haben oder seid ihr so altmodisch? Das andere ist das Thema Produktivitätssteigerung. Da geht's immer darum, mit mehr aus den vorhandenen Arbeitnehmern herauszuholen, mehr mit den vorhandenen ArbeitnehmerInnen zu schaffen. Oder das andere Ziel ist, dasselbe mit weniger ArbeitnehmerInnen zu schaffen. Thema Fachkräftemangel. Und diese Ziele sind auch in unserem Unternehmen gesetzt.
Also ganz klassische Unternehmensziele, eben attraktiv für Kundinnen sein, gut arbeiten, verdichtet arbeiten in gewisser Weise, dass es sich wirklich höhere Produktivität ergibt und Fachkräftemangel ausmerzen sozusagen oder beziehungsweise beheben, indem man hier Themen auslagern kann.
Korrekt.
Was gab es denn da für erkennbare Risiken oder schon Bedenken von den Beschäftigten, die werden sich ja an euch gewandt haben?
Die haben sich an uns gewandt und wir haben uns natürlich auch im Vorfeld damit beschäftigt. Dann gibt es dann Schulungen, Fortbildung, man schaut sich das an, probiert das aus. Und es gibt so drei Schwerpunkte, die uns aufgefallen sind, die dann verifiziert werden sollten durch den Einsatz von MS Copilot. Das erste ist das Thema, das kennt jeder, Kompetenzverlust. Eine interessante Sache, heutzutage benutzt jeder ein Navi im Auto, beim Radeln. Und manchem ist vielleicht aufgefallen, dass er sich ohne den Navi, wenn der halt ausfällt, plötzlich gar nicht mehr gut orientieren kann, dass er vielleicht auch gar keinen Atlas mehr hat und dass er gar nicht mehr so genau weiß, wo alles ist, weil er sich ja immer darauf verlassen hat. Also das Thema ist, man gibt Kompetenzen an die KI ab, die KI macht das alles super, aber wenn sie nicht zur Verfügung steht oder nicht das tut, was sie soll, kann man das eigentlich noch oder muss man das wieder erlernen, erüben? Das wäre das Thema Kompetenzverlust. Das zweite war das Thema Arbeitsverdichtung. Wenn die KI mir viele Themen abnimmt, dann kann ich ja produktiver sein, dann kann ich ja schneller sein. Das ist im ersten Moment richtig, aber was nimmt sie mir ab? Eher die einfacheren Tätigkeiten. Aber die einfacheren Tätigkeiten haben auch einen Vorteil. Wenn ich immer an meinem Maximum arbeite, dann entsteht Arbeitsverdichtung. Die komplexen Aufgaben sind immer abgegeben, die einfachen sind immer abgegeben an die KI und ich habe nur noch schwierige Aufgaben. Das kann ganz schön stressen. Und das dritte ist, wenn es schneller gehen soll, dann müssen die Ergebnisse schneller erzeugt werden, dann werden die Ergebnisse aber von Menschen weitergegeben und von Menschen verantwortet. Aber die Verantwortung bleibt bei mir als Mitarbeitender. Ich gebe die Ergebnisse weiter, also muss ich die Ergebnisse prüfen, bevor ich die weitergebe. Ich komme aus meiner Verantwortung nicht raus. Ich kann nicht sagen, ich habe den Text mit Word geschrieben und die KI hat mir ein bisschen geholfen und die Ergebnisse, die sind jetzt irgendwie, das stimmt ja nicht, aber das war doch die KI, geht nicht. Da die KI aber dazu neigt, auch heutzutage noch zu halluzinieren, sprich Fakten zu erfinden, muss ich das verifizieren, muss ich das prüfen, kann das nicht einfach weitergeben und frisst dieses Prüfen den Effizienzgewinn wieder auf? Fragezeichen.
Das sind also doch relativ große Themen. Kompetenzverlust könnte ja auch problematisch werden, wenn eine KI einfach teurer wird. Wir werden so lange abhängig und dann plötzlich fangen die an, mehr Geld zu verlangen. Das ist ja eigentlich ein unternehmerisches Risiko schon fast. Bei der Thema Arbeitsverdichtung, das erinnert mich im Radioalltag hier an eine Aussage von einem älteren Kollegen, der hier noch mit Band geschnitten hat. Der berichtet, ja, damals, es hat schon länger gedauert und so, aber heute wird ja von mir verlangt, dass ich noch mehr schneide und noch viel besser schneide. Also es ist ein allgemeines Problem, das wahrscheinlich da hinzukommt. Und bei der Verantwortung, ja, das ist, da wird dann nach unten getreten sozusagen, du musst es jetzt schnell bringen und die Verantwortung leisten. Ja, und wie kann dann ein Betriebsrat da entgegenwirken, wenn er diese Bedenken hört?
Ja, wenn er diese Bedenken hört, dann fällt ihm oder ihr zuerst mal ein, das Thema Zuständigkeit. Also der Betriebsrat ist bei der Einführung von KI zuständig und ist vom Arbeitgeber einzubinden. Das rührt einmal daher, dass er überhaupt bei dem Thema Leistungs- und Verhaltenskontrolle rechtzeitig und umfassend informiert werden muss, also beim Einsatz jeglicher Software, weil jegliche Software geeignet ist. Sie muss nicht dafür bestimmt sein, es reicht, wenn sie dafür geeignet ist, ist ausgeurteilt. Und 2021 sind noch einige wenige spezielle KI-Regelungen ins Betriebsverfassungsgesetz aufgenommen worden. Und eine davon ist, dass immer davon auszugehen ist, dass es einen Sachverständigen braucht, dass das nicht mehr groß verargumentiert werden muss, sondern dass der Arbeitgeber gezwungen ist, einen Sachverständigen zur Verfügung zu stellen und auch zu bezahlen. Unsere Meinung ist dazu und unser Rat ist, dass eine Betriebsvereinbarung zum Thema KI abgeschlossen sein muss, bevor KI im größeren Stil eingeführt wird oder bestehende Betriebsvereinbarungen zur Einführung von Software angepasst werden sollen.
Also diese Betriebsvereinbarung, wie muss man sich das vorstellen? Wird die regelmäßig erstellt auf Zuruf oder?
Ja, Betriebsvereinbarungen sind Verträge zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat, wo Dinge im Betrieb geregelt werden. Das kann darum gehen, wie die Arbeitszeit ist. Ist die Arbeitszeit flexibel? Ist die Arbeitszeit festgelegt von 8 bis 17 Uhr? Wie wird mit dem Thema Urlaub umgegangen? Wer beantragt den? Wer genehmigt den? Wie sind Themen geregelt, wie kann der Parkplatz benutzt werden und warum muss der bezahlt werden oder nicht? Gibt es eine Kantine? Für alle diese Themen gibt es jeweils einzelne Verträge. Die nennt man Betriebsvereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat.
Und dieser Betriebsrat wird ja gewählt von den Arbeitnehmenden, damit das Ganze dann auch demokratisch abläuft und ihr seid Repräsentantinnen und Repräsentanten.
Ja, richtig, das ist unsere Legitimation. Wir werden alle 4 Jahre gewählt und versuchen dann die Arbeitnehmenden auf ungefähr auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber zu bringen, indem wir dann unsere gesetzlichen Rechte aus dem Betriebsverfassungsgesetz wahrnehmen. Und Betriebsvereinbarung abzuschließen ist ein wichtiges Recht.
So, aber ihr seid, wie du selber gesagt hast, dann noch keine KI-Expertinnen, die dann reingewählt werden, sondern ihr nehmt euch dann Sachverständige zur Unterstützung bzw. zur Weiterbildung. Worum geht's da? Was sind eure wichtigsten brennendsten Fragen gewesen auf dem Weg hin zu einer Betriebsvereinbarung zur KI?
Ja. Auch als Betriebsrat, Betriebsrätin muss man sich mit neuen Themen und will man sich mit neuen Themen beschäftigen und muss sich schlau machen. Also nur so in der Zeitung lesen langt halt nicht, aber dafür gibt es Seminare und dafür gibt es Sachverständige. Wir haben uns dann auch einen anerkannten Sachverständigen zu Rate gezogen, haben uns den ins Haus geholt, haben eine Schulung mit dem durchgeführt und profitieren natürlich von seinen Kenntnissen, die er aus der Beratung von anderen Unternehmen gewonnen hat. Und dann wird dort ein Gerüst entwickelt, dass man sagt, welche 5, 8 Punkte sollten denn in einer Betriebsvereinbarung geregelt sein? Was ist denn wichtig, bevor man damit anfängt, einen Wildwuchs im Unternehmen hat und das unheimlich schwer wieder einfangen kann?
Ja, und was sollte dann so eine wichtiger Punkt sein? Wahrscheinlich erstmal, gibt es denn eine einheitliche Definition von KI im Unternehmen?
Ja, die gibt es natürlich vorher nicht, aber die wäre oder ist Bestandteil einer Betriebsvereinbarung. Wir wollen darauf zurückgreifen auf die aus dem EU-Gesetz. Da ist KI definiert, so ich sag's mal so in 3 Sätzen. Ein KI-System ist nach seiner Einführung anpassungsfähig. Das heißt, das ist nicht so eine runterprogrammierte Software, die dann immer gleich ist, sondern sie lernt aus den Daten, aus dem Input. Und sie kann Ergebnisse ermitteln, Vorhersagen machen über Ereignisse, kann Inhalte analysieren, kann Empfehlungen geben oder kann sogar Entscheidungen treffen bzw. Entscheidungen vorschlagen. Und das wird auch noch in unserem Gespräch ein ganz wichtiger Punkt. Wer übernimmt denn die Verantwortung für diese Entscheidung? Dürfen KI über Menschen entscheiden?
Ja, also wer übernimmt denn die Entscheidung?
Ja, klar, die Entscheidung muss ein Mensch übernehmen. Die letztendliche Verantwortung muss immer bei Menschen liegen. Und da ist wiederum der Schwachpunkt, wie viel Zeit, und das ist das Thema Arbeitsverdichtung, wie viel Zeit bleibt dem Menschen? Die KI schlägt ihm jetzt vor, zum Beispiel Kreditvergabe, sagt die KI, naja, der Fabian, dem geben wir lieber keinen Kredit, weil komischer Schufa-Score. Hat der Mensch jetzt noch die Freiheit zu sagen, nee, mache ich doch, der war bei mir, ich habe mit dem gesprochen, der hat sich vielleicht geändert, der macht einen ganz seriösen Eindruck. Schwierig, denn er muss die Entscheidung sehr schnell treffen und sollte er gegen die KI entscheiden und das klappt später nicht, trägt er die Verantwortung. Also wird der Wille, sich über die Entscheidung der KI hinwegzusetzen, sehr gering sein. Soll ich noch ein paar Punkte aus der Betriebsvereinbarung machen?
Ja, gerne.
Es gibt so ein paar Ideen. Ich mache so einen Überblick. Was man im Unternehmen braucht, ist ein zentrales Gremium. Besetzt mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern, die so die generellen Leitlinien vorgeben, wie KI im Unternehmen eingesetzt werden soll. Das ist ein konstruktiver Austausch, da geht's schon miteinander und man will diesen Wildwuchs vermeiden, einheitliche Standards haben. Wenn man sich darauf geeinigt hat, dann ist der erste Punkt, wenn man eine KI im Unternehmen einsetzt, eine Art Klassifikation. Das stammt auch aus dem AI Act, aus der EU-Verordnung. Dass man sagt, was für eine KI ist das denn? Es gibt so 4 Kategorien. Es gibt ein niedriges Risiko, ein begrenztes Risiko, ein hohes Risiko und ein inakzeptables Risiko. Und je nach Art dieses Risikos oder der Risikohöhe braucht man dann andere Vereinbarungen. Ich mache mal ein Beispiel für ein niedriges Risiko.
Gibt es denn ein Beispiel für ein niedriges Risiko?
Ja, niedriges Risiko wäre eine automatische Terminplanung. Ein KI-System liest in meinem Outlook und schlägt mir vor, in meinem Outlook und in deinem Outlook und ich brauche einen Termin und dann schlägt er mir vor, meinen nächsten Dienstag, da hat der Fabian hat eine Lücke, da können wir doch einen einstündigen Termin machen, sollen wir das machen, soll ich das für dich machen? Das betrachte ich mal als niedriges Risiko, da braucht man wenig Regeln. Da könnte man vielleicht noch regeln, dass Vorgesetzte die KI nicht benutzen, um das Terminierungsverhalten ihrer Mitarbeitenden zu messen. Wer macht mehr oder wenige Termine, wie lange braucht jemand für den Termin? Also niedriges Risiko, wenig Vereinbarung.
Begrenztes Risiko ist dann schon mehr Eingriff.
Richtig. Möglich. Begrenztes Risiko wäre Beispiel Unterstützung bei der Einstellung von neuen Mitarbeitenden oder das Thema Schulung. Wer bekommt welche Schulung? Warum bekommt jemand eine Schulung? Das kann das KI-System vorschlagen. Aber es sollte immer ein Mensch nochmal genau beschauen, was denn da so passiert, wer denn welche Schulung bekommt.
Ja, und wenn man von diesem begrenzten Risiko weggeht, dann hat man ja schon ein hohes Risiko, ein eigentlich unbegrenztes Risiko.
Genau, die letzte Kategorie ist ein inakzeptables Risiko, zum Beispiel eine automatische Leistungsbewertung. Also so dieses Jahresgespräch, was in vielen Unternehmen mit den Mitarbeitenden geführt wird. Wo geht's hin? Wo kommst du her? Wo wolltest du hin? Was hast du geschafft? Gibt's mehr Geld? Brauchen wir dich noch? Alle diese Themen könnte eine KI theoretisch ganz gut abhandeln und dann vielleicht gleich darüber sprechen, wie sich ein Mitarbeitender verhält, Kennzahlen wie Projektabschlüsse, E-Mail-Aktivität, Zeiterfassungsdaten. Daraus könnte eine KI ableiten, wie es mit einer Gehaltserhöhung ausschaut, mit einer Beförderung oder ob der Mitarbeitende so schlecht performt, dass er entlassen werden kann. Das wäre ein inakzeptables Risiko. Das kann man gar nicht regeln, das kann man nur untersagen. Ein weiterer spannender Punkt, der geregelt sein muss, sonst redet man immer aneinander vorbei, ist das Thema Unternehmensethik. Wie versteht sich ein Unternehmen? Was sind Punkte wie Diskriminierung, Voreingenommenheit, Emotionsanalyse? Dadurch definiert sich das Unternehmen am Markt und nach innen und nach außen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Unternehmen haben das heutzutage auch. Aber was hat denn jetzt KI damit zu tun? Und KI hat so zwei Zielrichtungen. Ich mache ein Beispiel am MSQ-Pilot. Der MSQ-Pilot hat eine Funktion, dass er Mails analysiert und dann dazu sagt, ja, das war eine gute Kommunikation, das war keine gute Kommunikation. Und da geht es darum, wie höflich man ist, ob man Bitte sagt, ob man nachfragt, wie es dem anderen so geht oder ob man Entscheidung begründet. Aber uns ist aufgefallen, dass da amerikanische Standards angesetzt werden. Das heißt, es geht sehr höflich drumherum, aber die Entscheidung bleibt natürlich doch die Entscheidung. Und ein interessanter Punkt ist, passt das zu der Ethik in unserem Unternehmen? Wollen wir jetzt diese amerikanischen Standards, wie man kommuniziert, übernehmen? Und das macht Copilot, der schlägt das ständig vor und das würde sich dann im Unternehmen auf Dauer auswirken.
Also die Unternehmensethik, beziehungsweise man hat dann eine KI, die für uns bestimmt, was eine gute Kommunikation ist und passen unsere Kommunikation an die vorprogrammierten Eingebungen eines Systems an, das ganz viele Kommunikationen gelesen hat.
So, genau so ist das. Und das System wird natürlich von Microsoft an dieser Stelle fertig konfiguriert geliefert. Man kann da nicht eingreifen. Da kann man nicht sagen, achte mal auf das oder mach das mal nicht. Das kann man nicht als Anwender parametrisieren, kann man keinen Einfluss drauf nehmen. Und mir ist halt aufgefallen, weil wir diese Funktion natürlich ausprobiert haben, die würde man auch ausschließen dann. Also so eine Funktion braucht man gar nicht. Aber wenn man die jetzt trotzdem nutzt, dann fällt einem auf, dass das eben amerikanischen Ethikstandards entspricht und natürlich das Menschen beeinflusst. Und man will ja keine Anmerkungen, keine Hinweise haben von der KI, mach mal das anders, mach mal dies anders. Also macht man es einfach so, ist egal, scheinbar.
Ja, also weil den Kompetenzverlust auf an ethischen Bewertungen anzusetzen, das scheint mir schon die kritischste Problematik vor zu sein, wenn sie uns anfängt, die ethischen Überlegungen abzunehmen, sodass wir sie ganz verlernen.
Das ist richtig. Und das Thema Ethik, um noch ein zweites Beispiel zu machen, geht in beide Richtungen. Also wir erwarten, dass die KI sich ethisch verhält oder unsere Ethik möglichst wenig beeinflusst. Aber andersrum funktioniert das auch. Denn ich als Mitarbeitender kann natürlich die KI benutzen, den Copilot, um dich zu analysieren oder meine Kollegen zu analysieren und zu schauen, wann kommt denn wer immer, wer schreibt wenig Mails, wer hat wenig Meetings oder hat immer so ganz lange Meetings. Was ist denn bekannt über den Fabian? Dafür kann ich den Copilot auch benutzen. Der gibt mir dann Auskunft. Manchmal eingeschränkt, aber da kann man dann durch geschicktes Prompting ist das Thema, wie ich die Fragen in einem Text an die KI stelle, sag mir dies, gib mir dies aus, sag mir mal bitte, wann der Fabian montags immer kommt zur Arbeit? Klammer auf, das mache ich so, indem ich ihm einen Termin versuche zu vereinbaren und nur wenn er da ist, bekomme ich den Termin, Klammer zu. Da gibt es natürlich auch ethische Regeln, wie sich Mitarbeitende zu verhalten haben, um diese neuen Möglichkeiten nicht zu benutzen, um ihre Kollegen, KollegInnen auszuforschen.
Also da steckt schon einiges drin. Jetzt haben wir relativ lang schon geredet, haben aber bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Wie geht's denn im Endeffekt weiter für uns, wenn wir jetzt einfach nur kurz an diesen Punkt eine Zusammenfassung setzen, um vielleicht einen zweiten Teil nachzufügen, wo ist noch die größte Fragezeichen bei dir geblieben, ob ein Kooperieren oder Ignorieren angesagt ist?
Es gibt noch einige Punkte, aber das machen wir in der nächsten Sendung. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, vielleicht als Abschluss, um das mitzunehmen, das Thema Haftungsbegrenzung. Wenn ich als Mitarbeitende die Ergebnisse nutze, die KI als Input nutze, damit schneller werde, sonst brauche ich sie ja nicht, dann muss ich letztendlich die Ergebnisse verantworten. Und wir hatten das zu Anfang kurz angerissen, dann muss es eine spezielle Haftungsbegrenzung für die Arbeitnehmenden geben. Da muss man sagen können, du, die Ergebnisse sind mit KI erzeugt. Ich habe die beschaut, das muss man dann geschickt besprechen, geschickt formulieren. Ich habe die beschaut, aber bis zu einem gewissen Grad. Oder ich mache das, prüfe alles, dann kann ich es gleich selber machen, dann brauche ich keine Haftungsbegrenzung. Aber volle Haftung, aber schneller und effizienter werden, das zusammen funktioniert nicht.
Und darüber wollen wir im nächsten Teil von Kooperieren oder Ignorieren nicht wir beide reden, sondern gehen sogar noch einen Schritt weiter und laden uns einen Betriebsrat oder Gewerkschaftssekretär von IG Metall ein, der sich auch damit beschäftigt, um herauszufinden, wie in der Arbeitswelt derzeit über KI verhandelt wird, wie wir weitermachen können und ob Kooperieren oder Ignorieren oder vielleicht sogar Vereinbarungen der beste Weg sind. Bis dahin, vielen Dank, Mike Große-Hering.
Ich bedanke mich auch.
KI, Kooperieren oder Ignorieren. Die generative Sendereihe über künstliche Intelligenz. Eine Sendung von David Westphal für Radio Lora München, gefördert von der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien.
Das war KI, Kooperieren oder Ignorieren, heute mal mit Fabian Eckstedt. Vielen Dank. Weiter geht es, wir kommen nochmal zurück zum Thema Atom und präsentieren euch jetzt eine kleine, schräge Szene.
Ja, in Zukunft schaut es ja so aus, dass wir immer mehr in der Vergangenheit leben werden.
Ah, Sie meinen, Sie als alternder Mensch erinnern sich lieber an vergangene Zeiten, weil Ihnen da vielleicht nur die guten Ereignisse in Erinnerung geblieben sind?
Nein, ich meine das jetzt ganz, ganz realpolitisch betrachtet. Wir sollen mal uns ja mit unserer Energieversorgung wieder auf die Nutzung der Kernkraft stürzen. Und Uran, das vor Milliarden vor Jahren in Sternexplosionen entstanden ist und in der Erde eingelagert worden ist, ist ja viel älter als Kohle, Öl und Gas. Das ist der fossilste Energieträger überhaupt.
Ja, in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts war Kernenergie durch Kernspaltung doch die Energiequelle der Zukunft. Auch damals wurde schon von der Kernfusion palabert, die in den nächsten 20 bis 30 Jahren verfügbar sein sollte. So heißt es ja auch heute immer noch.
Richtig. Und heute, ja, sollen die uralten Reaktoren wieder belebt werden, so wollt's zumindest der Söder, dass man da ISA 2 wieder
auch
anführt.
Noch, ja.
Und es sollen sogar neue, sogenannte Smart-Reaktoren baut werden, genauso wie ja wieder die Verbrenner belebt werden sollen.
Welche Verbrenner? Sollen Scheiterhaufen wieder errichtet werden?
Na, aber wenn in Bayern Kruzifix aufgehängt werden müssen, es werden keine Verbrennungen auf irgendeinem Scheiterhaufen oder Kreuzigungen vorgenommen und Galgen werden auch nicht mehr aufgestellt.
Aber es könnte wieder kommen, ne?
Ja, man kann's nicht wissen, im Moment zumindest noch nicht. Aber was die politisch verantwortungslosen Oberhäuptlinge wollen, das geht in die Vergangenheit.
Ja, aber wenn man daran denkt, dass die Kernenergie vielleicht doch nicht ganz so schlecht ist, weil dadurch weniger Kohlendioxid entsteht.
Und der radioaktive Müll?
Ah ja, Mai. Der wird ja jetzt zwischengelagert. Zwischengelagert. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie, vielleicht doch mal entgelagert und dann bleibt er uns.
So, so, meinen Sie, ja, bleiben tut er uns auf jeden Fall. Ja. Aber ob wir das mit dem Lagern oder leben, ich glaub, wir nimmer. Und ob das unsere Kinder und Kindeskinder erleben, sie müssen mit dem Dreck auf jeden Fall leben.
Ja, so oder so, abgelagert oder nicht gelagert. Oder wie auch immer.
Tja, und wir kommen zum Ende der Sendung, aber vorher, damit wir noch dranbleiben, Brecht war da auf zum Kampf.
Auf zum Kampf.
Und das war das LoRa-Magazin für heute. Vielen Dank an alle Gesprächspartner und Partnerinnen. Alle unsere Beiträge oder die meisten davon können Sie auf lora924.de nachhören oder schreibt uns am besten eine Kritik at lora924.de oder auf Instagram radiolora924. Vielen Dank an Peter Lehmann, Bernd Heckmeier und Mike Große-Hering sowie Günther Bauer in der Sendetechnik. Verantwortlich war Sabine Heckmann und am Mikrofon verabschiedet sich der Muflitz. Ab 20 Uhr hören Sie eine Wiederholung der Redaktion Psychologisch mit ihrer Sendung Humor und Lachen. Und jetzt geht's erstmal weiter mit der Tierpolitik. Übrigens ist heute der Tag des Ehrenamts. Vielen Dank an alle, die damit helfen. Der Weltbodentag, Tag des Ninja und der Tag der Sachertorte. Insofern viel Spaß heute noch mit dem weiteren Programm. Servus, Pfiatti und Baba.
Programmhinweise.
Trotz alledem.
Jeden Dienstag um 17 Uhr bei LoRa auf der 92,4.
In Trotz alledem am Dienstag, den 10. Dezember um 17 Uhr informieren das Netzwerk Saubere Energie und München Zero über ihre Arbeit und über wichtige klimapolitische Veranstaltungen im Jahr 2025. Dienstag, 10. Dezember, 17 Uhr.
Das LoRa-Magazin. Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr.
Im LoRa-Magazin am Dienstag, den 10. Dezember um 18 Uhr sprechen wir unter anderem mit Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat über die Bezahlkarte für Geflüchtete und darüber, wie man ganz legal das Bargeldlimit der Karte in Höhe von 50 Euro umgehen kann. Dienstag, 10. Dezember, 18 Uhr.
Schallplatten unter den Weihnachtsbaum. Aufhorchen, neue Schallplatten. Hier werden interessante neue Langspielplatten, egal ob stürmisch oder sanft, laut oder leise vorgestellt. Keine Rücksicht auf Genres und Stile, alles sei erlaubt. Hauptsache spannend. Relevantes Futter für den Plattenteller. Radio Lora 92.4. Dienstag, 17.12.16 Uhr.